die antirassistische Wochenschau von antira.org vom 18. September 2023. Ein widerständiger Rückblick auf eine Woche voller Rassismus. Was ist neu?
Italien. Meloni blockiert zivile Seenotrettungsschiffe, Lampedusa in gewolltem Ausnahmezustand. Die Mare Jonio verliert unter zweifelhaften Bedingungen ihre Rettungsbefugnis. Der Ocean Viking wird ein 1560 Kilometer weit entfernter Hafen zugewiesen. 8000 geflüchtete Menschen kommen auf Lampedusa an und müssen unter prekären Bedingungen ausharren. 1. Das zivile Seenotrettungsschiff Mare Jonio der Organisation Mediterranea wurde unter fadenscheinigen bürokratischen Behauptungen die Rettungsbefugnis entzogen. Die Crew musste nach einer Inspektion sämtliche Ausrüstung zu Rettungszwecken vom Schiff entfernen. Obwohl die Mare Jonio ausreichend ausgestattet ist und als Rettungsschiff zertifiziert ist, sollen angeblich zwei Kriterien von Rundschreiben der Regierung aus dem Dezember 21 und dem Februar 22, die die Rumpfform betreffen, nicht erfüllt worden sein. Die NGO veröffentlichte ein Statement unter dem Titel »Neue Eskalation im sinnlosen Krieg gegen die zivile Seenotrettung«, in welchem sie die Entscheidung ablehnten und ankündigten, dass sie diese in sämtlichen Gremien anfechten werden. 2. Die Ocean Viking der französischen Organisation SOS Mediterranee versuchte, willkürliche Entscheidungen der italienischen Regierung, die ihre Arbeit behindern, anzufechten. Nachdem die Besatzung letztes Wochenende 68 Menschen vor der libyschen Küste aus Seenot gerettet hatte, wurde ihnen der Hafen von Ancona zugeteilt, welcher 1560 Kilometer und 4 Tage Fahrt entfernt liegt. Des Weiteren kritisierte die NGO die übermäßigen Sicherheitskontrollen. Eine Sprecherin betonte, dass ihnen die Sicherheit wichtig sei, hinterfragte jedoch die Häufigkeit und Motive der Kontrollen. Normal sei eine Kontrolle alle 10 bis 12 Monate. Die Ocean Viking habe seit ihrer Inbetriebnahme vor 4 Jahren jedoch bereits 7 unterlaufen müssen. 3. Die Lage auf Lampedusa spitzt sich zu. Obwohl seit Anfang des Jahres die Zunahme von Ankünften prognostiziert wird, hat sich weder am Verteilmechanismus noch an Größe und Ausstattung des Lagers etwas geändert. Die Folge davon: Letzte Woche mussten mehr als 7000 geflüchtete Menschen in einem Lager ausharren, das für 400 Menschen ausgerichtet ist. Dicht gedrängt schliefen sie auf dem nackten Boden, im Hof des Lagers und sogar auf der asphaltierten Straße, die zum Lager führt. Polizeibeamtinnen setzten Schlagstöcke gegen sie ein. Innerhalb weniger Tage waren 8000 Menschen in über 150 Booten auf der kleinen Insel zwischen Italien und Tunesien angekommen. Die meisten starteten in der tunesischen Hafenstadt Sfax. Die deutsche Bundesregierung setzt unterdessen ihren Solidaritätsmechanismus aus, mit dem sie sich im Juni 2022 selbst verpflichtet hatte, bis zu 3500 Menschen aus Mittelmeeranrainerstaaten aufzunehmen, um die Systeme zu entlasten. Knapp 1000 Menschen waren damit erst aufgenommen worden. Doch da Meloni sämtliche Ausschaffungen zurück nach Italien per Dublin-Verfahren gestoppt hatte, reagierte nun die deutsche Außenministerin Nancy Faeser von der SPD mit dem Aussetzungsentscheid. Dass darunter nur die geflüchteten Menschen leiden, scheint Faeser als auch Meloni egal zu sein.
Sturm Daniel über Zusammenhänge von Migration und Klimakrise. Der Sturm Daniel hinterlässt in Libyen tausende Tote und Vermisste. Die Katastrophe in Libyen zeigt einmal mehr, die Klimakrise passiert jetzt und ihre Folgen sind bereits deutlich spürbar. Inzwischen wird davon ausgegangen, dass die Zahl der Toten die 20.000 übersteigen wird. Um die 100.000 Personen werden vermisst. Die Katastrophe in Libyen zeigt einmal mehr, die Folgen der Klimakrise liegen nicht nur in der Zukunft, sie sind bereits jetzt deutlich spürbar. In den kommenden Jahren und Jahrzehnten werden weltweit Millionen von Menschen aufgrund der Klimakatastrophe ihren Wohnort verlassen müssen. Ein konkretes Beispiel: Laut Berechnungen werden 2050 eine Milliarde Menschen dem Anstieg der Meeresspiegel ausgesetzt sein. Obwohl die Klimakrise bereits heute Menschen zum Verlassen ihres Wohnortes zwingt, wird sie nicht als Fluchtgrund anerkannt. Ein Gerichtsurteil aus Neuseeland bestätigte vor kurzem diese Praxis. Ein Bewohner von Kiribati, einem Inselstaat im Pazifik, hatte in Neuseeland einen Asylantrag gestellt. Seine Begründung: Die Klimakrise, konkret der steigende Meeresspiegel, raube ihm seinen Wohnort. Das höchste Gericht lehnte den Antrag ab, indem auf die Flüchtlingskonvention Bezug genommen wurde. Dort seien die Fluchtgründe abschließend aufgezählt und die Klimakrise sei nicht darunter. Es gilt anzumerken, der allergrößte Teil der Menschen, die vor der Klimakrise fliehen, überqueren keine Landesgrenzen, sondern bleiben im gleichen Staat. Nebst dem, dass es angesichts der Klimakrise Bewegungsfreiheit für alle Menschen braucht, müssen also die stark von der Klimakrise betroffenen Länder bei der Anpassung an die Klimakrise unterstützt werden. Im Moment wird jedoch weder das eine noch das andere umgesetzt. Die Kampagne Breakdown Climate Walls hält fest: Europa bekämpft lieber Migration als die Klimakrise. Obwohl die Schweiz zu den stärksten Verursachern der Klimakrise gehört, investiert sie mehr Geld in die Militarisierung ihrer Außengrenzen als in Maßnahmen für Klimaschutz und die Unterstützung der bereits von Klimakatastrophen betroffenen Regionen. Die Schweizer Antwort auf die Folgen der Klimakrise: Festung Europa. Was geht ab beim Staat?
Ständerat gegen kollektive Regularisierung. Nein, sagte der Ständerat und versenkte vergangene Woche einen Vorstoß, der rund 3000 abgewiesenen Asylsuchenden eine Bleiberechtsperspektive eröffnet hätte. Die Hoffnung kam auf, da im März der Nationalrat eine kollektive Regularisierung gutgeheißen hatte. Es war nicht die parlamentarische Linke, sondern die bürgerliche Marianne Streif-Feller, die im Parlament den Vorschlag machte, abgewiesene Geflüchtete von der Isolation des Nothilferegimes zu befreien, sofern diese seit 2019 oder länger nicht in ihre Herkunftsstaaten abgeschoben wurden. Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn Herkunftsstaaten keine Reisepapiere ausstellen und mit der Abschiebepolitik der Schweiz nicht kollaborieren. Für Streif-Feller sei es dann für die Menschen, den Staat und die Wirtschaft vorteilhafter, die Betroffenen zu integrieren. Ihre bürgerlichen Argumente überzeugen den rassistischen Ständerat nicht. Die Abschiebungen seien möglich, zulässig und zumutbar und daher durchzuführen. Sonst seien die Glaubwürdigkeit des Asylregimes und des gesamten Rechtsstaats bedroht. So sagte beispielsweise Thomas Hefti von der FDP, Zitat: Personen mit einer Regularisierung zu belohnen, die keines Schutzes bedürfen, die angesetzte Ausreisefrist missachten und die ihre Mitwirkungspflichten verletzt haben, indem sie ihre Identität nicht offenlegen, würde aber dem Rechtsgleichheitsgebot widersprechen und wäre rechtsstaatlich kaum vertretbar. Missbrauch soll in der Schweiz auch in diesem Bereich keinen Schutz genießen. Zudem bietet das Gesetz mit dem Härtefallartikel bereits genügend Bleiberechtsperspektiven. Ähnlich argumentierte auch SP-Bundesrätin Baume Schneider, die für die Gewalt und Repression gegen abgewiesene Geflüchtete verantwortlich ist. Auch sie war gegen die Regularisierung und für den Härtefallartikel. Da die Kantone ab März 2024 in der Lage sein werden, Anträge zu stellen, da die 5-Jahres-Frist eingehalten wurde, beantragt der Bundesrat mit der Mehrheit der Kommission die Ablehnung der Motion. In der Tat bietet der Härtefall Artikel 14 des Asylgesetzes abgewiesenen geflüchteten Personen nach 5 Jahren das Recht, ein Regularisierungsgesuch einzureichen. Doch es gelten sehr exklusive Kriterien. Die Person darf für die Behörden die ganze Zeit über nie als untergetaucht gegolten haben. Es darf nie zu einer Verurteilung gegen die Person gekommen sein. Sie muss die Landessprache des Wohnortes auf einem A1-Niveau beherrschen. Sie darf keine Schulden haben und muss konkrete Jobzusagen vorweisen können, die ein Risiko für Sozialhilfebezug ausschließen. Sie muss Schweizer FreundInnen haben, die ihre Integrität und Integration bestätigen. Und sie muss einen Reisepass des Herkunftsstaates vorlegen, obwohl dies zum Beispiel für Menschen aus Eritrea, China oder Iran technisch quasi unmöglich ist und zudem eine Lebensgefahr darstellen kann. Zudem werden die Gesuchstellenden durch die Beschaffung des Reisepasses abschiebbar, falls das Gesuch abgelehnt wird oder die Person nach einer Weile in die Sozialhilfe abrutscht. Richtig zynisch wird das Härtefallargument von Ständerat und Bundesrat vor allem deshalb, weil der Rassismus in der Praxis noch viel schlimmer ist als vom Gesetz vorgeschrieben. Die 5 Jahre Zermürbung in der Nothilfe stehen zwar im Gesetz und werden im Parlament als Argument verwendet, doch bisher weigern sich die Behörden, Härtefallgesuchen nach 5 Jahren eine Chance zu gewähren. Sie beharren auf eine doppelt so lange Isolation in der Nothilfe. Tatsächliche Chancen haben Gesuche erst nach 10 Jahren. Für Betroffene wäre es somit ein wichtiger erster Schritt, wenn sich die Behörden an ihr eigenes Gesetz halten würden. Dass der Nationalrat Ja sagte zur Regularisierungsmotion und im Ständerat laut mit den 5 Jahren argumentiert wurde, könnte genutzt werden, um die Behörden dazu zu bringen, ihre Praxis zu verändern. Doch dazu braucht es dringend organisierten Druck. Nur aufgrund der guten Ideen von rechts und dem strategischen Schweigen von links ändern sich die Verhältnisse offensichtlich noch nicht. Das hat diese Episode im Kampf für die Regularisierung gezeigt.
Was ist aufgefallen? Aus den Flammen in den Knast als Sündenbock für den endgültigen Brand in Moria. Am 8. September 2023 jährte sich der endgültige Brand in Moria zum 3. Mal. Erst diesen März veröffentlichte die Forschungsgruppe Forensic Architecture eine Rekonstruktion des Brandes und widerlegte die Anschuldigungen gegen die Moria Six. Die 6 geflüchteten Menschen, die als Sündenböcke auserwählt wurden und von denen zum Zeitpunkt der Festnahme 5 noch minderjährig waren, sitzen bis heute im Gefängnis. Auch ihr Berufungsverfahren wurde nun um 1 Jahr vertagt. Seit das Geflüchtetenlager bei Moria auf der griechischen Grenzinsel Lesbos 2013 eröffnet wurde, wüteten im Lager 247 kleinere und größere Brände. In den späten Abendstunden des 8. September 2020 brachen ein weiteres und letztes Mal große Brände im Lager aus. Die Bewohnenden flüchteten vor dem Brand und wurden dabei von der Polizei mit Tränengas beschossen und mit Straßenblockaden zurückgehalten. Die Brände schwelten über mehrere Tage hinweg, vertrieben Tausende von Menschen und legten das Epizentrum des gefängnisartigen EU-Archipels in Schutt und Asche. Das überfüllte Lager beherbergte zu diesem Zeitpunkt mehr als 13.000 Menschen und war berüchtigt für seine prekären und unsicheren Lebensbedingungen. Bedingungen, die von der griechischen und EU-Politik jahrelang geschaffen und aufrechterhalten wurden. Nur wenige Tage nach dem Brand wurden die Moria Six für den Brand schuldig gemacht. Dies, bevor die örtliche Feuerwehr die Untersuchungen zur Brandursache abschließen konnte. 6 junge, geflüchtete Personen, 5 von ihnen minderjährig, sollten das Feuer gelegt haben, um ihre Verlegung auf das griechische Festland zu bewirken. 2 der Minderjährigen wurden von einem Jugendgericht zu 5 Jahren Haft verurteilt, die im Berufungsverfahren auf 4 Jahre verkürzt wurden. Einer dieser jungen Männer wurde vergangenen Jahres aus der Haft entlassen, der andere befinde sich laut seinen Anwältinnen derzeit in administrativer Untersuchungshaft, solange die Neuaufnahme seines Asylverfahrens geprüft werde. 3 der Minderjährigen wurden von den griechischen Behörden als volljährig angesehen, obwohl sie afghanische Ausweise vorwiesen, laut denen sie zum Zeitpunkt der mutmaßlichen Tat minderjährig gewesen sein sollen. Die Verfahren fanden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Den Angeklagten wurde keine Übersetzung der Anklageschrift vorgelegt und die griechischen Behörden schafften es nicht einmal, den einzig vorhandenen Zeugen vorzuladen. Als Basis für die Urteile der Moria VI diente die Aussage eines einzigen Zeugen, bei dem es sich um den Anführer einer rivalisierenden ethnischen Gemeinschaft im Lager handeln soll. Am 6. März 2023 legte die Forschungsgruppe Forensic Architecture ein 24-minütiges Video als Gegenuntersuchung vor, in dem diese laut Forensic Architecture schwachen und widersprüchlichen Beweise beleuchtet wurden, die zum Urteil der ersten Instanz geführt hatten. Mithilfe von 3D-Modellen und Computeranimationen aus Aufnahmen von der Nacht des 8. September konnte der Brand rekonstruiert und analysiert werden. Dabei wird klar, die Anschuldigungen gegen die Moria VI sind haltlos. Der von dem Zeugen beschriebene Hergang und die mutmaßliche Brandstiftung durch die 6 Verurteilten deckt sich in keiner Weise mit der Rekonstruktion des Brands durch Forensic Architecture. So brannte der Teil des Lagers, in welchem der Zeuge das erste Feuer erkannte, in dieser Nacht gar nicht ab. Genau am Tag der Veröffentlichung der Recherche sollte die Berufungsverhandlung gegen 4 der Moria VI stattfinden. Nach einer anfänglichen Vertagung um 2 Tage wurde die Berufungsverhandlung vom Gericht in Lesbos auf den 4. März 2024 verschoben. Die 4 werden also wahrscheinlich noch ein weiteres Jahr inhaftiert bleiben, obwohl keinerlei glaubwürdige Beweise vorliegen und Verfahrensfehler. Der verheerende Brand vom 8. September war eine vorprogrammierte Katastrophe. Eine Katastrophe, die der Ausdruck verschiedener wechselseitiger Faktoren ist. Sie ist der chronischen Überbelegung, den EU- und Staatspolitiken, dem Versagen humanitärer Infrastruktur, anhaltenden Dürren und Hitzewellen und sich verschärfenden Ungleichheiten durch die Covid-19-Pandemie zu verschulden. Die Tragödie von Moria liegt nicht in ihrem letzten Akt des Verbrennens, sondern in ihrer bloßen Existenz. Gedenken wir dem 8. September als Mahnmal des menschenverachtenden EU-Grenzregimes und kämpfen wir tagtäglich weiter gegen eben dieses an. Ihr hörtet die antirassistische Wochenschau von antira.org vom 18. September 2023. Links zu den kommentierten Artikeln sowie Hintergründe zum Projekt findet ihr auf antira.org. Bei Fragen, Anmerkungen oder Kritik schreibt eine Mail an antira@immerda.ch.